Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Wir werden dich aktiv dabei unterstützen, dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Abonniere uns bei Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe und bild dir deine eigene Meinung. Möchtest du die Videos ohne Werbung gucken? Dann werde jetzt ein Patreon von Modern Value Investing und schau dir alle neuen Videos ohne Werbung an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin Marcel und wir freuen uns, mit euch gemeinsam in die Folge 11 zu starten. Und das Thema heute Peter Lynch und seine Aktienkategorien. Doch zuvor, Philipp, wie war deine Woche?
Ja, lieber Marcel, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Und Peter Lynch begleitet uns ja eigentlich durch alle Videos, die wir machen. Ich bin ja ein großer Lynch-Fan. Aber diese Woche, ich muss sagen, ich war in Berlin, in Bielefeld und auch in Köln. Und ich kann der Stadt Bielefeld nur ein Kompliment machen. Den schönsten Weihnachtsmarkt, den ich bisher gesehen habe, weil sie haben nämlich richtig schön, es gibt so Girlanden, also so, die haben Sterne über dem Weihnachtsmarkt und das sieht echt toll aus, kann ich eben nur empfehlen. Aber du warst ja auf großen Reisen. Wo warst du denn die Woche?
Ja, richtig. Ich war in Schweden, genauer in Stockholm und dort haben wir uns.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Einmal die Stadt angesehen, manche haben das vielleicht auch auf Instagram gesehen, bei gewissen Story-Beiträgen. Und dann gab es natürlich noch das emotionale Avicii-Tribute-Konzert in der Friends Arena. Das war schon sehr emotional und war da schon ein Erlebnis, was man so sicher nicht nochmal erlebt. Ja.
Ja, das freut mich. Und diese Woche waren auch ganz besondere Menschen bei uns auf der Webseite und haben uns eine Spende dagelassen. Deswegen erstmal vielen lieben Dank an den Helmut.
Vielen lieben Dank auch an die Franziska, die uns unterstützt hat.
Und zu guter Letzt Manfred, auch danke für den Kaffee.
Folgt, liked und kommentiert uns gern bei Facebook, auf Instagram oder besucht einfach unsere Webseite www.modernvalueinvesting.de. Für euch wie immer kostenlos, aber nicht umsonst. Wenn wir euch einen Mehrwert bieten, so freuen wir uns natürlich auch über ein kleines Trinkgeld von euch. via PayPal oder gibt uns einfach einen Kaffee aus auf unserer Seite mvi.de unter Support MVI.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an mit den Themen der Woche. Und diese Woche, was mich oder was ich mit Begeisterung gelesen habe, war, dass der Beyond Meat Konkurrent Impossible Foods nächstes Jahr voraussichtlich ein IPO starten wird. Ich bin mal gespannt, wie das IPO wird, weil das IPO von Beyond Meat war ja schon abartig gut, muss man ja wirklich sagen. Ich bin ja damals eigentlich direkt am IPO-Tag sogar eingestiegen. Ja. Hat mich auch sehr gefreut und dank deiner Empfehlung bin ich ja, ich glaube, bei 120% plus innerhalb weniger Wochen auch wieder raus. Auch nochmal danke dafür.
Ja.
Was gab es denn bei dir dann noch?
Ja, bei mir, und das fand ich als erstes oder gleich am Anfang der Woche recht spannend, denn die Indizes werden wieder ein bisschen zusammengesetzt neu. Und zwar kommt in den MDAX die Softwarefirma TeamViewer, recht neu nach dem IPO, hat man ja auch schon berichtet, und der Batteriehersteller Varta, die eben in diesen MDAX aufsteigen. Dafür gehen müssen 1 und 1 Drillisch und Vielmann. Die gehen nämlich dann in den SDAX, in die kleinere Börsenliga. Die Comdirect Bank steigt zum Beispiel auch in den SDAX auf. Und ja, Steinhoff, wer hätte es gedacht?
Komisch.
Und BayWa verlassen den SDAX dafür. Die Änderungen werden dann am 23. Dezember sichtbar. Und im DAX gab es natürlich keine Veränderung. Dort ist ja erst kürzlich MTU aufgestiegen.
Das stimmt. Ich finde, muss ich aber auch sagen, den MDAX ziemlich interessant, so von der Zusammensetzung, was da alles drin ist. Auch der SDAX. Der MDAX, glaube ich, tut sogar ja den DAX outperformen.
Ja. Ja.
Was auch die Woche spannend war, BMW. Dazu gibt es natürlich auch eine Analyse auf dem Kanal. Und BMW hat neue Absatzzahlen präsentiert. Und sie sind gewachsen. Zu meiner Verwunderung, ich vermute, es gibt deutlich höhere Rabatte vermutlich für die Händler, um das auch oder auch bessere Preise natürlich am Ende für den Konsumenten. Aber ich denke, die Zyklik wird diese Branche doch bald treffen. Also wenn man sich die Aussichten anguckt, dann sieht es ja doch nicht so gut aus. Auf dem chinesischen Markt waren es 12,1% mehr als im Vorjahr und insgesamt war es dann doch nochmal ein Zuwachs weltweit von 13,6%. In Europa gab es aber minus von 5,1%. Also die Konsumentenlaune ist nicht mehr so gut, aber du bist ja eigentlich in einen neuen BMW eingestiegen.
Ja, richtig, genau.
Aber du hast die Aktie hast du ja nicht, ne?
Nein, nein, ich fahre lieber die Produkte.
Hast du denn auch ordentliche Rabatte bekommen?
Ich habe einen sehr, sehr hohen Rabatt bekommen tatsächlich. Der Verkäufer war froh, dass es wahrscheinlich weg ist, das Auto. Ja. Stückzahlen zählen eben mehr offensichtlich als
Umsatz.
Der Umsatz in erster Linie, ja. Ja. Genau. Apropos Rabatte, das bringt mich direkt zu meinem zweiten Thema, nämlich die Auswertung der Rabattwochen von Amazon. Denn insgesamt haben die Einzelhändler so viel umgesetzt wie noch nie an dem Black Friday, am Cyber Monday und natürlich auch die Black Week, die Amazon schon dieses Jahr früher ausgerufen hatte. Und Amazon hat einfach mal 9,2 Milliarden US-Dollar nur in den USA am Cyber Monday eingenommen.
Unglaublich.
Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl und wenn man überlegt, dass das weltweit stattgefunden hat, ist das schon enorm viel Geld. Es ist auch der beste Verkaufstag der Unternehmensgeschichte. Und vor allen Dingen gingen auch gut die Eigenprodukte von Amazon, was ja wiederum im Anschluss recht gute Folgeeinnahmen erzielen wird, zum Beispiel das Echo
Alexa.
Dot, Alexa, genau, also eigentlich alle Alexa-Produkte, der Fire TV-Stick, ebenfalls mit Alexa-Steuerung. Das ging alles sehr, sehr gut und gibt natürlich dann im Nachgang auch weitere Umsätze, wenn man so möchte. Und das Ganze auch im Offline-Handel, denn selbst Media Saturn hat ja die Produkte recht günstig im Angebot. Genau, in Deutschland, so nice to know, bestes Produkt SanDisk Extreme Pro Speicherkarte, die Philips Hue Light Strips Plus,
ich auch.
Die du ja auch hast.
Ich bin total begeistert. Ich habe, glaube ich, die ganze Wohnung, aber es ist auch wieder sowas. Man kauft das, ich war total begeistert von diesem ganzen Philips Hue. Ich habe bestimmt für die Birnen in meiner Wohnung so 300 Euro für alles bezahlt und am Ende des Tages, ich nutze es nicht mehr. Ah. Ich mache nur noch Licht an, Licht aus und naja.
Ja, und auf Platz 3, du wirst dich wundern. Die Pampers Premium Protection Windeln. Ja.
Von Procter & Gamble.
Von Procter & Gamble, aber ebenfalls eine Analyse bei uns.
Auch dazu, genau. Und zu Amazon natürlich auch.
Richtig.
Muss man sagen, was mich ein bisschen verwundert, diese ScanDisk Extreme Pro, warum auch immer die Leute so einen Bedarf an Speicherkarten haben.
Ja, die Speicherkarten haben ein Phänomen, das habe ich verfolgen dürfen, dass sie sehr, sehr, sehr stark im Preis fallen. Das wirklich recht schnell.
Ja, vermutlich auch durch die Cloud-Verlagerung.
Zum einen und zum anderen, weil die Technik einfach schneller ist. Es ist aber viel, viel Konkurrenz drin. Man hat SanDisk, Samsung hat viele Speicherkarten und noch zahlreiche weitere Anbieter. Und
aber dann, wo hat man denn heutzutage noch groß Speicherkarten?
Im Handy. Das kennst du als Apple-User vielleicht nicht so sehr.
Nee.
Aber
alle ich habe eine 2-Terabyte-Cloud.
Ja, das ist super. Bezahlst du ja ebenfalls. Das ist ja dann, ja. Deswegen kann man auch eine Speicherkarte Monat, reinlegen. Ja. Also es ist natürlich, alle anderen Hersteller, also fast, haben alle noch Speicherkarten. Das ist
auch aber das Art könnte Freiheit. Ich mir auch vorstellen, dass das irgendwann verschwindet bei Samsung. Dass
früher oder später Cloud haben werden. Also wird das sicherlich so sein. Aber die Kunden lieben es bei Samsung. Deswegen, oder auch bei anderen Herstellern.
Ich denke, was hier auch noch interessant wird, ist, wenn Alibaba oder auch JD.com mehr auf dem Kontinenten unterwegs sind, dann dürfte es auch nochmal für die Konsumenten deutlich mehr Rabatte auch geben. Das ist, man hört das ja immer bei diesem Singles Day, den Alibaba da immer macht, da setzen die ja um, das ist ja...
Genau, wenn es dann immer mehr Tage davon gibt, dann wird der Kunde da schon sehr, sehr stark beeinflusst.
Einen neuen Tiefschlag dieses Jahr, oder nicht dieses Jahr, diese Woche, musste Boeing hinnehmen. Warum? Eine US-amerikanische Fluggesellschaft namens United Airlines wird alte Boeing-Maschinen vom Typ 757 mit Airbus-Maschinen ausstatten. Und das ist natürlich heftig, weil viele werden es ja mitbekommen haben, es gibt ja die Strafzölle. Donald Trump hat ja auch plus 10% auf Flugzeuggeräte sozusagen aus Europa gesetzt. Und trotzdem wird man hier mit Airbus jetzt die Langstrecke das erstmal, also erstmalig besetzen. Das ist natürlich richtig hart und es steht ja auch immer noch nicht fest, wann die neue Max jetzt endlich mal fliegen wird und fliegen darf. Also ich denke, die Boeing-Aktionäre müssen hier noch einen langen Atem haben. Ich persönlich bin auch noch sehr überrascht, dass sich die Aktie überhaupt noch so lange hält.
Ja, das hat man ja schon mal. Das ist wirklich stark, dass da wirklich keine Verkäufer sich weiter mehr finden. Das ist so eine stabile...
Aber dafür finde ich es immer noch deutlich überbewertet. Also
für so eine Nachricht, also wenn man an VW denkt, was da passiert ist damals.
VW damals, war,
da gab es keine Menschen Euro, Leben, also nicht direkt in so einer Art und Weise. Ich meine, klar, war auch nicht in Ordnung, aber
das schon ist heftig,
deutlich weiter runter. Ja. Seltsam, aber natürlich wieder ein Tiefschlag für Boeing, das kann man durchaus so sagen. Eine positive Nachricht gab es aus dem Hause Alphabet. Larry Page und Sergey Brin ziehen sich aus dem operativen Geschäft der Google-Mutter zurück. Und der neue Chef heißt Sundar Pichai, auch kein Unbekannter, denn er war bisher der Google-Chef und er benimmt also jetzt auch das Ruder von der Muttergesellschaft. Ich finde, das ist ein riesen Vertrauensbeweis von den beiden. Und ja, sie sind zwar nicht ganz raus, sie bleiben ja im Aufsichtsrat und mit ihren Anteilen könnten sie ja auch Pichai einfach wieder entlassen. Aber ich glaube,
sie haben ja die B-Aktien, ne? Es gibt ja A und C und B-Aktien haben ja das Zehnfache am Stimmrecht.
Die haben dann deutlich mehr zu sagen und könnten, wie gesagt, jederzeit den Pichai entlassen. Aber ich glaube, das wollen sie nicht, weil letzten Endes ist das ein riesen Vertrauensbeweis, wenn er beide Unternehmen leiten darf. Und es kam auch an der Börse sehr gut an. Die Alphabet-Aktie ging danach Richtung Allzeithoch. Und ja, ich glaube, auch die beiden Gründer konnten sich jetzt zurückziehen, weil die Tochterunternehmen insgesamt von Alphabet eigentlich alle profitabel arbeiten und sehr, sehr gut aufgestellt sind für die Zukunft. So kann man sich auch mal ein bisschen zurücklehnen. Ja,
ja, was auch nice to know ist, der Sundar Pichai hat ja den Chrome-Browser entwickelt und Analysten gehen ja jetzt davon aus, dass es mehr Aktienrückkäufe geben wird für Alphabet. Vielleicht sehen wir auch hier bald ja mal den Beginn einer Dividendenausschüttung. Das dürfte wahrscheinlich der Aktie dann noch mehr Auftrieb verleihen. Das aber sie sind natürlich auch noch sehr abhängig vom Werbegeschäft. Das muss man auch sagen. Also YouTube, unsere Seite läuft ja auch alles mit Google, also mit Alphabet. Und das ist schon wirklich top, wie Alphabet sich da entwickelt hat. Und da würde ich gleich sagen, kommen wir zum Top und Flop der Woche.
Genau.
Marcel, was war denn dein Top der Woche?
Meinem Top muss ich ein bisschen ausholen, denn ich finde die Vorreiterrolle, die Schweden einnimmt in Sachen Digitalisierung und Payment, wirklich als Top der Woche. Ich habe in den 3 Tagen in Stockholm nicht ein einziges schwedische, oder keine einzige schwedische Krone in der Hand gehabt. Außer eine, die auf dem Boden lag. Die habe ich mir dann angeguckt, wie so ein verwunderter Mensch. Was ist das? Ja, wie sieht das aus?
Das war ein Bitcoin.
Nein, also sie zahlen alles mit Karte und selbst der Toilettenbesuch in der Mall hat 90 Cent gekostet, umgerechnet, wurde mit Kreditkarte bezahlt. Also Wahnsinn, wie digitalisiert die da schon sind. Klar, mag hier und da Leute geben, die das nicht so gut finden, aber dort nimmt es auch jeder an und selbst die Best-Ager nutzen das. Also auch die ältere Bevölkerung ist da nicht abgeneigt von und nutzt es mit dem Kartenzahlen. Es ist halt auch schnell, einfach, unkompliziert.
Und sicher.
Und dazu noch sicher, ja, richtig. Und dann müsste man sich jetzt mal vorstellen, wenn das wirklich alle Länder machen, und nach immer mehr davon gibt, wie die Umsätze und die Gewinne von Visa und Mastercard einfach in Zukunft weiter steigen könnten, ne, was eigentlich noch für ein Potenzial da ist, das ist schon wahnsinnig erschreckend. Da sind wir ja gerne
Visa-Aktien. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, also ich glaube 90% ist ja immer noch Bargeld so weltweit insgesamt gesehen.
Ja.
Das ist ja, in vielen Ländern gibt es ja nur Bares ist Wahres. Ne?
Ja, ist ja in Deutschland noch ganz häufig.
Ja, so, ja. Das stimmt.
Und gerade mit Kreditkarte kenne ich auch nicht. Viele zahlen ja, wenn mit Karte, dann mit
EC-Karte. Viele haben gar keine. Ne?
Also, EC-Karte gibt es gar nicht in Schweden, das haben die gleich abgelehnt.
Ja.
Nein, nur Kreditkarte. Ah ja, okay. Ja, seltsam. Was außerdem gut war, der öffentliche Nahverkehr.
Ja.
Den fand ich super. Der war zwar erstmal auf den ersten Blick recht teuer.
Ja.
Also eine Fahrt von 75 Minuten, egal ob Bus, Tram oder sonstiges, eben tatsächlich 4,50 Euro pro Person.
Das aber ist das viel teurer in Leipzig? Ich glaube in Leipzig
2,80.
Aber für anderthalb Stunden.
Für anderthalb Stunden.
Wenn du das jetzt hochrechnest,
ja,
gut. Auf 4,5, dann wird es ja sogar teurer.
Ja.
Ja.
Naja, es ist trotzdem, finde ich es, auf den ersten Blick war es schon
ja, klar,
trotzdem
klar, teuer. Klar,
du fährst ja auch nicht 75 Minuten durch, ja, das muss man halt auch so sehen. Aber was sie...
Ach nee, 75 Minuten ist ja weniger als anderthalb Stunden. Ups, sorry.
Naja, Philipp, das verzeihen wir dir.
Mein Mathe-Abi
das verzeihen war nicht so wir gut. dir. Und deswegen war es dann doch recht teuer.
Ja, okay. Ich sage nichts.
Sehr gut. Ansonsten gibt es aber eben Jahrestickets. Und ich glaube, für die Anwohner ist das ja richtig gut, denn wir haben das mal hochgerechnet. Das sind 890 Euro rund, also umgerechnet auch, pro Jahr. Und du kannst halt dort alles an öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen. Und das eben auch nicht so, wie es hier in vielen Städten ist, in gewissen Zonen oder nur ein bisschen, ab einer bestimmten Grenze oder wie auch immer, sondern tatsächlich auch alles nutzen. So, das ist schon ziemlich gut. Man merkt es auch. Es ist kein Verkehrschaos.
Im gesamten Land?
Nein, schon
also in der Stadt,
schon eine größere, aber eben eine viel, viel größere
Umkreis. Radius,
ne? Radius, danke. Und das ist schon stark. Man hat auch am Verkehr gesehen, kaum Autos. Wirklich relativ wenig, wenn man für eine Großstadt oder für eine Hauptstadt spricht, ist das sehr, sehr, sehr angenehm gewesen. Und wenn Autos, dann tatsächlich Tesla.
Wie war die Ladeinfrastruktur?
Das ist gar nicht so richtig aufgeploppt, also dort haben die Autos nicht auf der Straße geparkt. Ganz wenige Autos auf der Straße.
Ah.
Entweder sind gefahren
und
oder wenn geparkt, Parkhaus. Und dort war ich nicht drin. Also wenn, dann muss wohl dort...
Wäre mal interessant. Vielleicht haben wir ja einen Zuschauer, der das mal uns mal noch schreiben könnte, das wie die Ladesituation oder Infrastruktur in Schweden ist.
Das stimmt, das wäre sehr interessant. Dennoch weiterhin zu erwähnen, die haben die höchste Mehrwertsteuer in Europa mit. Mit 25%. Wir haben ja nur 19.
Unglaublich,
bitte nicht erhöhen. Aber dafür ist die Einkommensteuer, die geht dort erst recht spät los. Kann aber über 50% steigen. Also auch hier bleibt dann mehr übrig für diejenigen, die etwas weniger verdienen.
Ja.
Und was ich sehr schön finde, was ich auch für Deutschland immer wieder hoffe, Unternehmenssteuern runter. Dort sind es 22%, das ist recht gering. Aber klar, was ist die Folge davon? Höhere oder mehr bleibt vom Brutto übrig und dann kann man sich auch mehr leisten. Und deswegen verdienen auch die Leute dort 10.000 Euro im Schnitt mehr, als das bei uns der Fall ist. Und das ist schon, finde ich, deutlich.
Ja,
wenn man eben im Schnitt 45.000 so knapp bekommt. Und ein weiteres Pluspunkt, ganz klar, der Netzausbau, LTE, überall gab es dort LTE-Empfang, es ist nicht einmal runtergeswitcht, selbst im tiefsten Tunnel der U-Bahn, 4G plus, Philipp. Warum kriegen wir das in Deutschland nicht hin?
Unglaublich, das ist auch so ein Grund, warum ich lieber fliege, weil ich habe ja selbst heutzutage erst auf der Kurzstrecke in Deutschland Internet.
Ja.
Und das ist dort reibungslos und die Deutsche Bahn kriegt es in ihren Zügen teilweise nicht hin. Aber es ist schön, dass du es so top findest. Ich habe die Woche auch eine Erfahrung gemacht, also für mich. Aber gut, es ist auch ein Unternehmen. Mein Top der Woche ist Uber. Ich war am Montag in Berlin und habe zwei Uber-Fahrten hinter mir. Und ich bin begeistert. Saubere Autos, kompetente Fahrer, total freundlich. Man kriegt was zu trinken angeboten. Dann siehst du ja auch direkt, was die Fahrt dich kosten wird. Das wird direkt abgebucht. Also das war schon echt klasse, muss man wirklich sagen. Und was mich ein bisschen erschrocken hat, ich habe dann den zweiten Uber-Fahrer auch mal gefragt. Und die zahlen ja 30% Gebühren an Uber.
Ja.
Das ist schon echt viel, ne? Aber er sagt, er hat eigentlich kaum Leerfahrten. Also er sagt, du kriegst das Auto auch viel voll mit Uber. Das muss man wirklich sagen. Also fand ich sehr, sehr toll. Was natürlich auch unsere Community top findet, also unsere Zuhörer, ist natürlich, jetzt gibt's mal wieder das Passwort für die Watchlist der Woche. Und da ist es einfach so, ihr könnt ja bei jeder Unternehmensanalyse könnt ihr immer abstimmen, ob das Unternehmen auf die Watchlist kommen soll. Und auf www.modernvalueinvesting.de könnt ihr euch die Watchlist angucken. Das Passwort für die Watchlist ist Lynch, passend zum Thema, also L-Y-N-C-H. Und dann kannst du auch sehen, wie ihr abgestimmt habt über die letzten Analysen. Dann kommen wir vom Top und dem Passwort zum Flop der Woche. Mein Flop der Woche ist diese Woche ThyssenKrupp. Man hat hier völlig die Transformation verschlafen. Die Zyklik trifft voll das Unternehmen. Man streicht die Dividende, man hat einen Verlust von 260 Millionen Euro eingefahren. Also es war ein totales Missmanagement. Man hat ja jetzt einen neuen Vorstand, eine Vorstandsvorsitzende. Ich hoffe, dass sie es schafft, diese alten Industriegiganten vielleicht auch wieder zu neuer Stärke zurückzuführen. Ich hoffe auch sehr, dass sie die Aufzugssparte nicht verkaufen. Ich weiß aber gar nicht, wie die Verhandlungen mit Kone da im Moment sind. Aber vielleicht haben wir auch hier einen zyklischen Einstieg, ne? Weil Peter Lynch sagt ja, Zykliker kauft bei Margin Low, verkauft bei Margin High. Ja. Aktuellen Verlust, also haben wir einen Margin Low. Aber ich denke, es ist dann doch schon sehr spekulativ. Aber zu ThyssenKrupp gibt es natürlich auch eine Analyse bei uns auf dem Kanal. Findest du auch hier in den Shownotes.
Genau, mein Flop ist aber eben Uber.
Oh.
Ja, das ist hat man glaube ich schon mal, dass dein Top mein Flop war. Aber nicht direkt Uber und auch nicht das Geschäftsmodell, sondern tatsächlich die sexuellen Übergriffe, die in den USA gemeldet wurden.
Also die Uber-Fahrer.
Also in dem Falle diese wenigen Uber-Fahrer im Verhältnis zu allem, aber eben doch viel zu viel im absoluten Betrachtungswinkel. Es sind 6000 sexuelle Übergriffe in den USA gemeldet worden. Und 464 davon waren Vergewaltigungen.
Yes.
Das ist halt schon extrem, ja, ein bisschen angsteinflößend und wirklich auch ein bisschen traurig, dass sowas passiert. Und ja, Uber kontert natürlich bei dieser, von dieser Statistik, sagt 99% der Fahrten sind, laufen gut und sind reibungslos und die Kunden sind zufrieden. Mag stimmen, aber das darf natürlich nicht passieren. Uber hat angekündigt, Qualitätsstandards weiterhin zu erhöhen für Fahrer, für Mitfahrer. Und natürlich wollen sie damit auch das Image dann wieder aufbessern, weil das ist ja wirklich eine Nachricht, die könnte ja die eine oder andere Frau zum Beispiel sagen, ich fahre lieber nicht mit Uber, könnte eine Gefahr darstellen, dann fahre ich doch lieber die Öffentlichen oder nehme einen Taxifahrer, wobei, weiß man ja auch nicht. Ne? Also das ist schon eine traurige Statistik. Uber muss hier aufpassen, aber ich habe gehört, sie achten jetzt echt auf die Einstellung, wer hier Uber-Fahrer
wird. Das hat mir der Uber-Fahrer in Berlin auch erzählt.
Ah, ja.
Der sagte, also wenn du dich eigentlich jetzt beschwerst über einen, sind die sofort weg. Und dass Uber da nochmal deutlich die Qualität auch nochmal erhöht. Und was er auch gesagt hatte, das fand ich auch ganz gut. Also ich habe ja gerade gesagt, 30% Provision zahlen die. Aber Uber macht auch immer mal so Aktionen. Also je mehr Fahrten du machst für Uber als Uber-Fahrer, desto geringer wird diese Provisionsgebühr.
Ja, ein bisschen Anreise schaffen.
Genau, und dann ist es glaube ich so, wenn du es schaffst, was hat er gesagt, in 3 Tagen 30 oder 40 Fahrten, dann kannst du den Rest der Woche gebührenfrei fahren.
Oh.
Als Uber-Fahrer. Also
die Marge des
Fahrers gut. Ja. Also man kann selber entscheiden, wie viel man verdient. Und das finde ich ist eigentlich eine ganz nette Sache. Steigen wir ins Thema ein?
Ja, sehr gern.
Und wie gesagt, heute unser Thema ist ja Peter Lynch und seine Aktienkategorien. Ich muss wirklich sagen, das Buch von ihm hat mich fasziniert. Es hat mich gefesselt. Und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, könnt ihr auch gern das Buch kaufen über den Link, den es in den Shownotes gibt. Da kriegen wir eine kleine Provision für, da würden wir uns natürlich freuen. Aber wer war eigentlich dieser Peter Lynch? Und da muss man sagen, Peter Lynch war ein Fondsmanager und er hat den sogenannten Magellan-Fonds gemanagt von 1977 bis 1990. Und jetzt, Marcel, halt dich fest. Er hat aus 18 Millionen Dollar Anfangskapital innerhalb von 13 Jahren 14 Milliarden gemacht.
Boah.
Das war damals auch der größte Fonds der Welt. Und das ist, finde ich, natürlich beachtlich, ne? Weil er hat ja auch über 1000 Unternehmen da drin gehabt und aus solch vielen Unternehmen so ein Fonds zu schmieden, ist natürlich schon wirklich eine Leistung. Das Buch von ihm ist da wirklich hochinteressant, weil wenn man das so sieht, auch wie er da so durchgeht und das erklärt, wie er eigentlich auf Unternehmen kommt, weil er ist ja der Meinung, dass wir als Einzelinvestoren den Vorteil haben, wir leben noch in der Realität, wir können uns unsere eigene Meinung selber bilden. Und müssen nicht im Interesse von Fondsgesellschaften, die Fonds auflegen oder irgendwas, dann dort handeln und arbeiten. Und er hat ja Leitsätze gegründet. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil das sind nur 5 Stück. Und ich finde, die sollte man eigentlich immer so durchgehen, bevor man in etwas investiert. Wir gehen die jetzt einmal kurz durch. Und da ist eigentlich, finde ich, das Interessanteste. Punkt 1, verstehe, was du besitzt. Ich erinnere mich immer noch gut, als wir bei Wirecard auf der Hauptversammlung waren, wo diese Frau von der DWS war,
ja.
Die gesagt hat, ja, können Sie uns mal das Geschäftsmodell erklären? Also
unverständlich.
Ja. Wie kann man als Fonds etwas besitzen?
Wovon nicht mal eine Ahnung.
Ja, haben, was also unglaublich. Also das hat, also ich war wirklich schockiert. Was ist denn der zweite Leitsatz?
Ja, verzichte auf Prognosen. Fokus auf den inneren Wert, nicht auf Spekulationen. Also auch hier ganz wichtig, dass man wirklich sich auf den Grund, auf den Kern besinnt und eben jetzt nicht auf irgendwelchen Spekulationen sich verleiten lässt zu kaufen oder eben auch aus Emotionen heraus oder weil irgendjemand prognostiziert, dass Unternehmen X morgen Y wert ist. Also hier sollte man dann einfach
faktenbasiert
und rational handeln.
Genau.
Nummer drei?
Nummer drei ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Setze auf Fakten und nicht auf Vermutungen. Und das finde ich immer, wenn man das auch immer liest, so in den Facebook-Gruppen, ja, dann könnte dies, das und jenes passieren. Das ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich, das gehört auch mit dazu. Also jedes Investment ist zu einem gewissen Grad auch eine Spekulation. Da muss man aber sagen, man kann, denke ich, wenn man seine Hausaufgaben macht, die Spekulation deutlich geringer machen.
Ja.
Punkt Nummer vier.
Kaufe Unternehmen mit Qualität. Gute Unternehmen bekommt man selbst mit schlechten Managern nicht kaputt. Und ich glaube, da steckt was richtig Wahres drin. Ja, also wir haben das ja schon auch in unseren drei Folgen zum Schritt zum Aktionär eben erklärt, dass es wirklich wichtig ist, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren und eben davon zu profitieren. Und wirklich ein stabiles Unternehmen kann ja eigentlich nicht viel passieren, weil die Nachfrage und die Produkte, die sie eben anbieten, werden ja dann auch gekauft.
Genau, Mr. Buffett sagt das ja auch immer, geh davon aus, dass irgendwann ein Affe dieses Unternehmen leiden wird. Und dem gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen.
Nein.
Aber im Schritt 5 sagt er, und das liest man auch immer sehr viel, agiere stets flexibel und überlegt. Sei ehrlich zu dir selber. Also selbst wenn du auch mal Verluste einführst, ist es auch keine Schande, mal mit Verlusten zu verkaufen. Und da muss man einfach sagen, Punkt 1, 2, 3 und 4 durchgehen. Wenn es passt, kann man das Unternehmen kaufen, wenn man sich damit wohlfühlt. Und dann, wie gesagt, stets flexibel und überlegt agieren.
Hattest du denn schon mal eine richtige Minusposition, wo du selbst ehrlich zu dir sein musstest und sagst, das war eigentlich ein völliger Flop,
der Kauf?
Werbung.
Shop the Sherwin-Williams 4th of July sale and get 30% off paints and stains June 26th through July 6th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only, some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Werbung Ende.
Oh, das ist eine gute Frage.
Ja.
Ich glaube, eher weniger.
Stark.
Also.
Nicht schlecht. Nicht
doch, bei Bayer war ich. Also ich war am Überlegen.
Ich war am Überlegen,
als ich da mal so 40% in den Nassen war.
Ja, wobei da ist es ja schon wieder ein anderer Grund. Ja. Da war es ja nicht wirklich.
Ja. Aber ich habe vieles mit Verlust verkauft, weil ich am Anfang auch mal hin und her getradet habe, aber so ein richtiges Waterloo, dass ich mal so 50% im Minus war, ist zum Glück bis jetzt an mir vorbeigegangen. Wie war es denn bei dir?
Ja, ich hatte schon, ich muss jetzt mal an Aumann denken. Ja.
Aumann.
Ich hatte so eine kleine Position, aber da stehen jetzt 70% Minus. Ja,
die hast du aber
noch. Die habe ich noch. Dann sei ehrlich
zu dir selbst.
Die Frage ist nur, ob jetzt halt die 300 Euro sich jetzt noch lohnen. Ja, es sind halt wirklich nur 300 Euro mittlerweile nur noch. Ja. Zum Beispiel.
Optionsscheine.
Da kann man ein bisschen spekulativer. Ja, und Sierra Wireless war halt auch so ein großer Fehler. Aber gut, man muss dann ehrlich sein und das auch verkaufen. Und da bin ich ganz bei dir, dass man hier einfach flexibel und wirklich ehrlich zu sich sein sollte.
Jetzt sind wir die Leitsätze durchgegangen und jetzt, das finde ich persönlich sehr, sehr gut, er hat ja eine Einteilung gemacht. Also Peter Lynch unterteilt Aktien einmal in nicht-zyklische Unternehmen und einmal in zyklische Unternehmen. Und das finde ich auch hochinteressant, weil er sagt ja zum Beispiel, also was ist ein zyklisches Unternehmen? Ein zyklisches Unternehmen ist für ihn ein Unternehmen, dessen Gewinnmarge, also die operative Marge, um mehr als 50% schwankt. Also man ist stark konjunkturabhängig und dann hat er ja natürlich nicht-zyklische Unternehmen. Führst du uns einmal durch nicht-zyklische Unternehmen?
Ja, nicht-zyklische Unternehmen sind zum einen die Slow-Grower. Ja, das sind diejenigen, die noch recht wenig wachsen oder jetzt mittlerweile nur noch wenig wachsen und zwar kleiner als 3%. Sie haben eine hohe Dividendenrendite und die Strategie lautet, kauf, wenn die Dividendenrendite über dem historischen Schnitt liegt. Verkauf nach Kursanstieg. Risiko, fallende Gewinne, kein Wachstum.
Ja, also da muss man natürlich aufpassen. Man sieht es zum Beispiel aktuell, wie heißen sie, Kraft Heinz.
Ja.
War ja auch so ein Slow Grower, das Wachstum völlig eingestellt und zack, weg. Ich möchte nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen, nochmal kurz erwähnen, was sind nicht zyklische Unternehmen? Also nicht zyklische Unternehmen sind dann Unternehmen, deren Gewinnmarge weniger als 50% schwankt. Je weniger die Schwankung ist, desto mehr ist man natürlich auch in der Lage, die Preise durchzusetzen, die man hat. Beispiel hierfür ist zum Beispiel Air Liquide. Air Liquide ist für mich eines der besten Unternehmen der Welt. Sie haben eine Schwankung von noch nicht mal 10%.
Also ein super robuster.
Ja, das heißt, sie können in jeder Lebenslage eigentlich ihre Preise durchsetzen und erhöhen, weil sie gebraucht werden. Also wenn du dich selber zu Hause fragst, ist das jetzt ein zyklisches Unternehmen oder ein nicht zyklisches Unternehmen, dann schau dir das Geschäftsmodell an und überleg dir einfach, würde ich, wenn ich kein Geld hätte, darauf verzichten können? Und wenn du sagst ja, hast du vermutlich ein zyklisches Unternehmen. Beispiel hier ein Auto. Also wenn, ich glaube, ein Auto wäre so etwas, wenn ich jetzt keinen Dienstwagen hätte und es würde mir richtig schlecht gehen, würde ich als allererstes ein Auto abstoßen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, ich würde zumindest kein neues kaufen.
Oder kein neues kaufen. Oder
wenn ich es mir auch nicht leisten könnte in der Unterhaltung, dann müsste ich natürlich dann überlegen, ob ich es rausgebe oder vielleicht gar keins mehr
benötige. Aber zum Beispiel Strom brauchst du immer zu Hause oder Wasser, Nahrungsmittel,
Zahnpasta,
Konsumgüter. Genau. Also das sind solche Sachen, wo man einfach sagen muss, das sind dann Unternehmen vermutlich, die nicht zyklisch sind. Aber wie gesagt, man muss auch aufpassen, Slow Grower, ja, das lockt viele Dividendeninvestoren an, aber wenn es da mal zu einer Kürzung oder einer Streichung kommt, dann könnte es auch hier nochmal einen massiven Abverkauf geben. Meistens haben diese Unternehmen auch ein geringes KGV. Das haben aber zyklische Unternehmen auch, weil da natürlich immer dieses Konjunkturrisiko drin ist und davon darf man sich aber dann auch nicht beirren lassen.
Du bist auch kein Fan davon.
Ne? Nein, Slow überhaupt Grower. Nicht. Also ich
haben wir ein Beispiel gerade?
Von einer Kraft Heinz.
Kraft Heinz, AT&T?
AT&T, ja, aber war, AT&T macht sich gerade, das sieht man auch. Und was auch war CVS Health.
Ja.
Ist ja auch, das waren ja Apotheken in der USA, da war eigentlich kein Wachstum mehr auf diesem Markt. Jetzt hat man Aetna übernommen, also den Krankenversicherer. Und jetzt sieht man, wie CVS Health schafft, aus diesem Niveau vom Slow Grower rauszukommen und jetzt wieder Wachstum generiert, was über den 3% liegt. Und jetzt fängt man an, sich auch, denn das ist dann die nächste Kategorie, den Average Growern wieder anzunähern. Und somit steigt auch das KGV und da jetzt wird die Bewertung einfach besser. Also du musst am Markt mehr bezahlen, um das zu bekommen. Da man sieht zum Beispiel United Health. Also sie haben jetzt so ein ähnliches Geschäftsmodell wie United Health und passen sich auch diesem KGV langsam an und somit steigt auch der Kurs. Ist auch eines der Top-Performer meines Depots dieses Jahr.
Ja.
Somit würde ich gleich weitermachen mit den Average Grower.
Genau, die Average Grower, das ist die zweite Kategorie, die liegt in der Mitte. Und hier geht es um die Gewinnwachstum von 3-10%, also nahtloser Anschluss der Slow Grower, mittlere Dividendenrendite und ein solides Gewinnwachstum. Die Strategie hier, kauf, wenn das KGV unter dem historischen Schnitt liegt, also dem Median, nicht dem Mittelwert. Verkauf, wenn die Bewertung über dem eigenen Schnitt liegt und das Risiko hier, die Entwicklung zum Slow Grower, also beim Abflachen von
vom Gewinn, Wachstum,
genau. Vom allgemeinen Wachstum. Ne? Das KGV wird dann auch geringer. Ja.
Wichtig ist, was ich nochmal zu den Gewinnen sagen möchte. Verlasst euch nicht nur auf die KGVs, die zum Beispiel, wir hatten die US-Steuerreform. Da hatten einige ein sehr hohes KGV, was, wenn ihr den Durchschnitt nehmt und nicht den Median, das alles verzerren kann. Und ich kann nur empfehlen, Unternehmen berichten, wenn zwar nicht gerne, aber sie müssen ein bereinigtes Ergebnis je Aktie. Und da kann man sich dann auch angucken, was wird denn eigentlich da rausgenommen? Und da muss man auch vielleicht ein bisschen selber rechnen. Also da musst du dir auch einfach nur fragen, sie listen das ja auf, dass sie sagen, der Gewinn je Aktie setzt sich wie folgt zusammen aus. Gewinnen aus buchhalterischen Gründen. Und dann sollte man sich immer fragen, ist das für mich relevant als Aktionär? Was zum Beispiel Aktienunternehmen gerne machen in der USA, Aktienoptionen von Mitarbeitern rechnen sie in den Gewinn je Aktie, also in die Gewinne der Aktie ein. Aber was bringt mir das als Aktionär, wenn andere Aktien ausgegeben werden für die Mitarbeiter?
Ja.
Eigentlich gar nichts, aber es ist halt zulässig und deswegen machen das einige um hier, oder Pensionsrückstellungen. Aber was bringt mir eine Rückstellung für Leute, die da mal gearbeitet haben und eine betriebliche Rente kriegen? Aber ich finde, die Average Grower sind relativ gut kalkulierbar. Man kann sich voll auf die Gewinne stürzen. Beispiele haben wir ja hier auch en masse, also Disney zum Beispiel, AT&T ist jetzt vermutlich auch einer geworden, CVS Health, dann gut, Bayer im Moment nicht, die sind eher ein Turnarounder, das kommt später, aber es gibt Air Liquide zum Beispiel auch, also 3M ist einer, Unilever, Nahrungsmittelkonzerne sind oft Average Grower. Und die kann man eigentlich sehr gut betrachten, weil diese Aktien entwickeln sich eigentlich langfristig gesehen sich gut. Nicht sehr gut, wie zum Beispiel jetzt in der nächsten Kategorie. Und das ist dann auch die letzte der Nichtzykliker. Das sind die Fast Grower. Marcel, führ uns doch da einmal durch.
Genau, die Fast Grower, die haben ein Gewinnwachstum von über 10%, eine geringe Dividendenrendite und ein hohes Gewinnwachstum. Also alles das, was die guten Average Grower schon mal hatten mit Sicherheit. Die Strategie hier, Buy and Hold. Und da fällt mir immer sofort Visa ein.
Visa, Mastercard. Wirecard. Also da muss man aber aufpassen, die meisten nicht zyklischen Unternehmen durchlaufen diesen Zyklus. Das heißt, sie starten als nicht zyklisches Fast Grower Unternehmen und dann entwickeln sie sich irgendwann zum Average Grower, zum Slow Grower, können aber natürlich auch in ihren Kategorien durch zum Beispiel Übernahmen, Innovationen auch hin und her springen. Apple war zum Beispiel auch sowas. Die waren ja fast platt, die waren Slow Grower und waren dann oder sind, glaube ich, aktuell sogar noch ein Fast Grower, weil das Gewinnwachstum über 10% liegt.
Ist ja auch ein gutes oder die Aufgabe des Management.
Genau.
Dann hier wieder ein Fast Grower oder mindestens ein Average Grower draus zu machen.
Genau, so sieht's aus. Also, wir fassen nochmal kurz zusammen. Peter Lynch teilt Aktien ein, einmal in zyklische Unternehmen. Da haben wir gesagt, überleg dir einfach mal, lieber Zuhörer, ob du das Unternehmen oder ob du auf was verzichten könntest, auf die Produkte von dem Unternehmen oder würdest und müsstest. Dann die nicht zyklischen Unternehmen. Da haben wir Sachen, auf die man nicht verzichten kann. Und dann unterteilt man die in Slow, Average und Fast Grower. Jetzt kommen wir zu den zyklischen Unternehmen. Ich würde da gleich weitermachen.
Ja.
Ja, gut. Also ein zyklisches Unternehmen, da gibt es den typischen Zykliker. Der hat hohe Gewinnschwankungen, extrem konjunkturabhängig. Auch wenn sie zum Beispiel von Rohstoffpreisen, gibt es ja auch hier BHB, Billiton und diese ganzen Rohstoffkonzerne, die abhängig sind von den Preisen, die jemand anders für sie macht.
Oder Lufthansa.
Lufthansa zum Beispiel ist auch so ein Ding. Und da ist es einfach, die Umsätze und die Gewinne schwanken sehr stark. Man ist abhängig von der Politik und die Charts sehen eigentlich aus, ja, entweder wie bei einem Lügendetektor oder wie eine Achterbahn. Also es geht immer hoch, runter, hoch, runter.
Genau.
Viele sagen auch wie die Alpen. Ja. Und also hoch, runter, hoch, runter. Und da ist einfach, da sagt Peter Lynch, mach's dir einfach, kauf bei Margen Low. Dann hast du meist ein negatives oder sehr hohes KGV. Und verkaufe, wenn du ein niedriges KGV hast, weil meistens dann der Kurs. Aber ich sehe langfristig keinen Mehrwert. Außer natürlich, die bauen Buchwert auf die Unternehmen. Aber es ist trotzdem, mir gefällt es einfach. Ich fühle mich nicht wohl mit einem zyklischen.
Es ist ein Schachspiel von Management. Ne? Man muss halt wirklich sagen,
kann man
da. Ja. Oder wie kriegen wir das hin, irgendwann mal aus diesem Zykliker-Modus rauszubekommen? Und wenn man sich einen Chart mal anschaut von Daimler, 25 Jahre, es ist eigentlich nichts passiert. Man hat eigentlich nur die Dividende verdient.
Ja, ein weiterer.
Ich meine, das ist viel, aber es ist halt.
Ein weiterer Zykliker ist ja auch zum Beispiel Shell. Die sind voll abhängig von dem Ölpreis und der Ölfördermenge.
Genau.
Dann führst du uns mal durch die Turnarounder.
Die Turnarounder, die haben die Eigenschaft, stark zyklisch oder eben von Insolvenz bedroht zu sein. Ja, also man kennt das von gewissen Unternehmen, die sehr, sehr tief stehen. Und Insolvenz bedroht, klar, kennt man wahrscheinlich von Steinhoff.
Ja.
Ist eigentlich so das beste Beispiel. Und die Strategie hier, mehrere Turnarounder kaufen und dann eben zu hoffen, dass es dann nach oben geht. Aber hier ist natürlich alles sehr viel Spekulatives drin. Also es ist halt auch immer so eine kleine Wette, ob das eben rumgerissen werden kann, das Ruder. Ja.
Aber da ist es ja auch, da sagt Lynch, man darf sich nicht nur auf einen versteifen. Also wenn man das wirklich macht, dann solltest du schon dir mehrere Eier ins Depot legen und versuchen auszubrüten, weil meistens geht sowas echt schief oder dauert sehr, sehr lange. Die letzte Kategorie, die er hat, das ist meines Erachtens nach auch mit die schwierigste, neben den Turnaroundern, das ist der Asset Play. Das heißt, du musst dich mit dem Unternehmen beschäftigen und auch noch vermuten, dass da etwas ist, was der Markt nicht sieht. Und in der heutigen Zeit, wo man sekündlich die News-Ticker hat und eigentlich ja auch nur so ein Spielball der Großen ist, halte ich es für extremst schwer, selber etwas auszumachen. Aber ein großes Beispiel ist ja zum Beispiel McDonald's. McDonald's gehören ja die meisten Immobilien, wo ihre Filialen draufstehen, die sie an die Franchise-Nehmer vermieten. Somit, das ist auch nur in der Bilanz drin, aber es wird nie erhöht. Und das wäre natürlich mal interessant. Es wurde ja damals vermutet, als McDonald's Umwandlung, die neue Entwicklung, die neue Strategie bekannt gegeben hat, wo der Handel ausgesetzt wurde, dass sie jetzt ein IPO beschließen von diesem Asset Management über die Immobiliengrundstücke. Haben sie dann natürlich doch nicht gemacht. Das ist natürlich ein verborgener Wert. Also man kann auch sagen, McDonald's ist vermutlich der größte Immobilienkonzern der Welt und keiner weiß es. Aber natürlich, wir wissen es auch und somit, ja, es dürfte irgendwo auch in der Aktie natürlich mit drin. Ja, genau. Ja. Und weiteres Beispiel, Ferrari. Ferrari hat sich super nach dem Spin-off entwickelt, nachdem man Fiat Chrysler verlassen hat.
Ja.
Ja. Das ist, in was investierst du am meisten in diesen 6 Kategorien nach Lynch?
Ich habe relativ viele Fast Grower im Depot, weil wir ja eben jung sind und jetzt eben noch viel PS brauchen.
Ja, und man kann auch viele Verluste noch wettmachen.
Man kann auch noch Verluste, genau, richtig. Und man hat eben die lange Zeit, um zu sagen, jetzt kann man hier recht schnell oder auch stabil seine Rente aufbauen und oder seine Altersvorsorge aufbauen.
Ja,
und
wichtig ist auch in jungen Jahren nicht immer so alles auf die Dividende zu schieben. Ne?
Gar nicht.
Wir hatten es ja in der Dividendenfolge auch. Ja. Lieber ein Unternehmen mit 1% Dividendenrendite, dafür 20% Wachstum, wie zum Beispiel jetzt eine Visa es gerade hat.
Genau.
Das schlägt irgendwann auch eine AT&T, die um 1-2% jedes Jahr ihre Dividende erhöht.
Genau. Ich habe dann noch weitere Average Grower, habe ich ein paar im Depot. Und noch 2 Zyklika, wo ich dann sage, okay, probieren wir es mal. Aber ansonsten beschränkt sich das eigentlich auf Average und Fast Grower. Wie ist das bei dir?
Ich habe eigentlich meine einzigen Fast Grower sind Visa und Wirecard. Rest sind bei mir alles Average Grower, weil ich mich einfach wohl damit fühle.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Und deswegen gehe ich da auch von nicht weg. Also ich mache wirklich nur die Average Grower und noch ein paar Fast Grower. Aber, lieber Zuhörer, wenn du jetzt mehr zu diesem ganzen Thema und der Einteilung nach Lynch erfahren möchtest, ich hoffe, wir hoffen, dass wir dir einen guten Einblick geben konnten. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du das Buch, wie gesagt, über unseren Link kaufen würdest. Und dann würde ich sagen, Marcel, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, vielleicht noch der Hinweis, dass wir auf unserer Internetseite modernvalueinvesting.de natürlich auch wieder eine Übersicht gegeben haben, nochmal, um das Ganze schriftlich vor sich zu sehen. Was ist ein Zykliker, Nichtzykliker, Slow Grower und so weiter und so fort, dass ihr das nochmal bildlich vor euch habt.
Genau, den Link dazu gibt es auch in den Shownotes.
Genau.
Und jetzt machen wir einen Deckel drauf und gehen auf den Weihnachtsmarkt,
ja,
oder?
Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch. Dann, lieber Zuhörer, Marcel, es war mir wie immer ein Vergnügen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht,
nachdem wir
heute 3 oder 4 Mal gestartet sind.
Ja.
Und dann bleibt mir wie immer nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.